wollte immer Menschen berühren, mit Menschen arbeiten, für Menschen arbeiten, etwas verrücken. Und deshalb kam mir die Wohnkosmetik natürlich perfekt ins Leben geschneit. Und meine Eltern haben das eigentlich gehasst, wenn sie nach Hause kamen und ich habe wieder irgendwas verschoben.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Couchgespräche. Ich sitze hier heute in Hamburg bei einer wunderschönen Frau, der Conny Köpp. Conny ist, wenn ich Conny anschaue, dann fällt mir vor allen Dingen das Wort Vielseitigkeit ein. Conny ist Buchautorin, hat schon 6 Bücher geschrieben, ist freie Traurednerin.
Und Trauerrednerin,
ja. Du hattest, glaube ich, sogar eine Kolumne im Fernsehen, so zum Thema Aufräumen, oder? So kurze
Beiträge. Keine eigene Serie. Ich hatte ein paar Einsätze.
Ne? Einsätze, genau. Okay. Mhm. Genau, du hast das Label Wohnkosmetik.
Ja.
Ja. Was habe ich vergessen?
Oh, selbst diese Conny Köpp trifft Geschichte.
Genau, du hast einen Blog, da trifft Conny macht das gleiche in Schriftform. Du bloggst über interessante Menschen, die dir begegnen. Hm. Und dann bist du auch noch Mutter von 2 Kindern.
Ja.
Ja, von 2 Töchtern. Conny, was brauchst du, um diese Vielseitigkeit so leben zu können? Es ist ja, genau.
Was brauche ich? Ich glaube, die braucht mich. Ich kenne das ja gar nicht anders. Du musst dir vorstellen, ich war ein junges Mädchen, hatte einen verrückten Vater, eine ganz klare Mutter. Und nach der Scheidung war ich irgendwie, sagen wir es anders. Mein Vater, ihm war es immer wichtig, Bildung, Wissen, meine Mutter, Abitur, Lehre, all das, was ich nie gemacht habe dann. Ich wusste schon sehr früh, dass ich eines Tages mal meine Bücher selbst schreiben werde. Ich wusste, ich habe mit 7, ich konnte gerade tippen, saß ich an der mechanischen Schreibmaschine meiner Großmutter im Keller und habe erste kleine Geschichten geschrieben. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Ich bin im Verlag gelandet, nachdem meine erste Tochter geboren wurde und habe dann ganz vielseitig geschrieben, habe mich um die Kunden gekümmert und habe aber nebenbei dann begonnen mit der Wohnkosmetik. Ich war vielseitig. Im Grunde läuft so ein roter Faden durch all das, was ich gemacht habe. Ich wollte immer Menschen berühren, mit Menschen arbeiten, für Menschen arbeiten, etwas verrücken. Und deshalb kam mir die Wohnkosmetik natürlich perfekt ins Leben geschneit. Und meine Eltern haben das eigentlich gehasst, wenn sie nach Hause kamen und ich habe wieder irgendwas verschoben. Mein Kinderzimmer, das Schlafzimmer umgebaut, völlig irre. Dann habe ich mich bei meinen Freundinnen ausgetobt. Auch die Eltern haben das gehasst, auch weil meine Freundinnen glücklich waren. Also habe ich gesagt, ich muss das später mit fremden Menschen machen. Das habe ich 10 Jahre gemacht. Vielseitigkeit, ja. Also für andere ist es sehr vielseitig. Für mich ist es irgendwie, es passt alles zusammen. Ich habe immer geschrieben, ich habe immer verrückt. Ich wollte immer Menschen bewegen. Das habe ich gemacht. Wohnkosmetik, Trauerreden, Bloggeschichten, Porträts, Bücher. Ich kann so vieles nicht. Aber das, ja, vielseitig. Witzig, ne? Für mich ist es so normal. Und andere sagen, Conny, was hast du so vieles? Ich sage, aber ist das so viel? Bücher schreiben, Reden schreiben, es ist irgendwie passt auch alles wieder zusammen. Gut, die Wohnkosmetik ist ein bisschen anders, aber...
Mir finde ich aber nicht, wenn du den Begriff Verrücken nimmst, finde ich, ist das ein perfektes Puzzleteil in dem Ganzen.
Stimmt.
Verrücken.
Verrücken und zurecht, recht
rücken. Ja, zurecht rücken,
genau. Und zurecht sollen die Menschen mich kommen. Ja, da kann man gut mit spielen. Und ich fand den Begriff so toll. Es ist von einem Ex-Freund, ich hatte damals keinen Begriff. Und ich gedacht, als der Wohnkosmetik sagte, wusste ich, das wird groß. Weil man kann sagen, die Wohnkosmetikerin kommt, oder? Hattest du schon mal eine Wohnkosmetik? Perfekt. Ich werde nicht mit meinem Namen bekannt, sondern mit einem Label, genau. Deinen tollen Begriff.
Ja, und hätte Wirkung. Weil jeder weiß, was die Kosmetik bringt.
Witzig, genau. Du reinigst aus, du machst komplett, genau. du machst sauber, du presst raus, genau. Manchmal wurde ich an der Tankstelle, weil mein Auto hat natürlich auch den Schriftzug gefragt, Kosmetik zu Hause, in aller, was ich war, von Beraterin. Ja. Ich sage, nee, nicht ganz, aber ich sage auch so eine kleine Beauty-Kur. So ein kleines Wellness-Paket für die Wohnung und dann auch für euch. So ein, ja genau, im Grunde ist es die kleinste Therapie der Welt.
Ja.
Weil du in 6 Stunden etwas schaffen kannst, wo manche vielleicht wochenlang dran rumdoktern.
Ja.
Ja, und ich wollte immer mit Therapeuten zusammenarbeiten, aber weil die kommen nicht nach Hause. Man sitzt da einfach in der Therapie und erzählt Geschichten, monatelang, jahrelang vielleicht. Und wenn die einmal nach Hause kämen, ja. Weil dein Zuhause lügt nicht. Ja. Du kommst rein und hast die Geschichte, bekommst die Geschichte präsentiert.
Ja. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ein Drittel deines, ich sag's so, deiner Lebensausrichtung wird bestimmt durch dein Umfeld. Also das heißt, wenn du auch in diesem Chaos lebst, trägt sich das auch in andere Lebensbereiche.
Total. Und du siehst, ja.
Du kannst Affirmationen sprechen, wie du willst, aber wenn es zu Hause ist, dann hast du immer noch ein Drittel.
Das ist deine Base. Du kommst jeden Tag nach Hause und manche kommen aber nicht gerne nach Hause. Und ich habe gesagt, ihr sollt euch freuen, nach Hause zu kommen. Jetzt zur Corona-Zeit haben wir das über Videotelefonie gemacht. Das war so süß. Hatte ich ein Pärchen vom Bodensee und gesagt, Conny, wie kommst du her? Ich sage, nee, wir versuchen das mal anders. Und vielleicht klappt es. Mhm. Das hat toll geklappt.
Ja.
Und wir sind dann, wir sind dann durch die Räume. Ich sage, stopp, schau mal hier. Denk. Okay, weitergehen. Das war mega. Und dann waren die so angefeuert, gepusht und haben alles verändert. Wo sie vorher jahrelang gestockt haben, hatten Angst, dass sie auch ganz viel Angst loszulassen, was passiert. Ich habe doch viel, also bin ich viel. Nein. Du bist viel, wenn du eigentlich verstanden hast, was das Wenige. Es ist völlig verrückt.
Mhm. Du bist viel, wenn du verstanden hast, dass du eigentlich nichts brauchst.
Nichts brauchen, genau, weil es geht nur ums Sein und nicht ums Haben. Und das, aber dann kommen die Argumente. Und ich sage, komm, ich gebe mir alle Argumente und ich haue sie alle weg. Nichts war so teuer. Alles klar, bom, bom, bom. Das könnte ich nochmal gebrauchen. Mega.
Und da haust du weg, ja?
Ja. Okay. Ich sage, ja, das. So, hast du noch mehr? Nee. Ich sage, gut, dann fangen wir jetzt an. Es ist wundervoll, es ist so, in diese Schatztruhen zu gehen. Deshalb die klassischen Einrichter, die hatten gar keinen Bock auf diese Fülle. Und ich liebe diese Fülle, weil ich diesen Kick erleben will, vorher, nachher.
Ja.
Vorher das Foto, dann das Gespräch am Kaffeetisch und dann geht's los.
Ja.
Los, Jogginghose an, Kerze an, Mucke an, am besten Sekt noch und dann hauen wir da durch. Und so mega, was da passiert. Ich habe unglaubliche Geschichten aus den 10 Jahren. Ein Buch habe ich ja drüber geschrieben und ich könnte halt noch viel mehr drüber schreiben.
Nee, aber mehr, oder? Aufgeräumt Denken, aufgeräumt
Leben. Ja, da habe ich gedacht, eine kleine Fortsetzung, genau. Aufgeräumt Leben war das Erste. Da habe ich gesagt, okay, wer mich nicht buchen kann, der kann mich vielleicht erst mal lesen und versucht es selbst.
Ja.
Die Fortsetzung sollte dann sein, was passiert nach den Räumen, Conny, wo können wir weitermachen? Ich so, alles klar, ich habe genug Themen, wo wir weitermachen. Das war schön. Ich wollte immer so ein Happy Day machen und das ist nämlich so ein Happy Day. Mit einem glücklichen Kaffee beginnen und dann das Zuhause. Dann Räume ein Zuhause machen.
Wie schön. Wenn du die ganzen Sachen anschaust, was glaubst du, hat dich am meisten geformt? Was ist es? Ist es die Autorin? Ist es die Wohnkosmetikerin? Ist es die freie Rednerin, die wunderschön schreibt? Ist es die Frau, die Geschichten sammelt? Was hat dich am meisten geformt? Oder?
Das ist eine so schöne Frage. Und ich habe sie noch nie gestellt bekommen. Deshalb habe ich gar keine spontane Antwort. Ich denke, es ist das Gesamtkunstwerk. Mhm. Die Einsätze mit den Kunden. Also am meisten hat mich gemacht, auch geprägt, das Vertrauen, das mir fremde Menschen geben. Und du gehst am Ende als Verbündete, als Freunde auseinander für den Moment. Das Vertrauen, dass jemand mir die Tür aufmacht und mich reinschauen lässt. Mhm. Wo Freunde zum Teil nicht mehr hinkamen. Das hat mich sehr, sehr dankbar gemacht. Die Dankbarkeit, wenn meine Paare vor mir sitzen und sich wirklich ausziehen und mir ihre Geschichte erzählen, in 2 Versionen, ja? Weil ich mache ja immer getrennt voneinander. Dieses Vertrauen, sich so auszuziehen, und ich bekomme so viele Geschichten. Also ich bin voller Dankbarkeit. Und das von Fremden. Und ich habe immer gesagt, wenn mir fremde Menschen mit so viel Offenheit entgegenkommen, mit so viel, oh Gott, Vertrauen, dann wird das niemals enttäuscht. Niemals. Das ist für mich das Größte. Dass ich dieses Vertrauen niemals enttäuscht. Und dass ich denen auch etwas mitgeben möchte später, dass sie sich immer daran erinnern, es gibt Menschen, denen man vertrauen kann, ohne dass sie sich groß beweisen mussten vorher und man erst Freunde werden musste. Nein, da ist jemand Fremdes. Conny Köpp. Und ich lege etwas zu Füßen und sie trampelt nicht darauf rum und sie wertschätzt das. Mhm. Ich möchte diese Erinnerung auch für die geschaffen haben, wenn sie an mich zurückdenken.
Du hast mir am Telefon, wir haben einmal zusammen gesprochen, hast du mir gesagt, es gibt bei dir keinen Vertrag.
Nein.
Ja. Was glaubst du, warum gibt es das nicht mehr? Warum gibt es das nicht mehr, dass wir alles einfach per Absprache machen und auf dieser Basis, dass wir sagen, ich vertraue dir, du hast mir dein Wort gegeben. Mhm.
Es ist, weil eben genau die Menschen, es gibt ja immer zwei Seiten im Leben und es gibt immer zwei Lager von Menschen. Die gibt die Optimisten und die anderen, es gibt die Betrüger und die Vertrauensverluste. Wir brauchen im Leben ja alles, um das andere zu erkennen. Ich habe gedacht, wenn ich setze das alles auf eine Karte, nämlich ich möchte die Menschen anziehen, die damit gut umgehen, denen ich ja ein unglaubliches Vertrauen geben bringe, indem ich sage, ich arbeite und danach zahlt ihr mich. Oder ein bisschen vorweg, klar. Das ist für die ein so großes Geschenk. Und ich wünsche mir, dass ich nur den Menschen begegne, die dieses Geschenk wertschätzen. Und genauso natürlich sie mir vertrauen, dass ich etwas Tolles für sie arbeite. Verträge sind... ich verstehe alle Kollegen, die es machen. Und mit Sicherheit bin ich eine von den ganz wenigen, die sagt, nein, das passt für mich nicht rein. Ich gebe ihnen mein Wort und sie haben ihr Gefühl dafür. Wenn sie das aber schriftlich brauchen, weil sie sich absichern wollen, dann habe ich nicht genug geleistet oder genug ausgestrahlt, dass sie mir vertrauen können. Jetzt Corona. Ich habe mit allen, ach, siehst du, jetzt erinnere mich daran, dass ich nicht einmal die Rechnung, die ich rausschickte, umdatieren muss auf nächstes Jahr. Oh Gott, das habe ich noch gar nicht gemacht. Siehst du, ich bin eine Kreative, keine Buchhalterin. Selbst da, dieses Vertrauen, wir sprechen ab, was passiert, wenn wir es verschieben, wie machen wir es. Mit Vertrag hätte ich das alles, wenn wir schon 10 Seiten dazukommen müssen. Ich gebe mein Wort und sollte ich irgendwie etwas nicht einhalten können, dann habe ich sofort Plan B. Ich werde sie nicht enttäuschen. Und ich gebe ihnen mein Wort, dass an dem Tag diese Trauung stattfindet. Und ich habe 2 Wochen vorher alles fertig. Es kann natürlich auch sein, dass ich auf Paare mal treffe, die dann vielleicht auch kurz vorher absagen und dann nicht zahlen oder so. Ich würde niemals vor Gericht ziehen. Ich würde niemals Menschen anzeigen. Mhm. Wenn das jemand hört, könnte er jetzt denken, oh geil, das ist die Richtige, die verarschen wir. Nee, ich glaube, dass ich diese Menschen nicht anziehe. Mhm. Ich habe in 6 Jahren, ich finde, es ist ein Top-Status, nicht eine einzige komische Erfahrung gemacht. Mhm. Sollte ich eine machen, dann mache ich sie. Ja. Dann frage ich mich, warum und fertig. Aber ich bleibe genau so bei meinem Konzept. Wir sitzen voneinander. Ich habe so viel Buchung bekommen in diesem Jahr über Videotelefonie. Mhm. Und ich sage denen vorher, wenn ihr mich verarscht, geht es auf euer Karma-Konto, nicht auf meins. Weil ich habe euch vertraut und das ist ein riesiges Geschenk. Mhm. Ich glaube, dass sie das alles sehr zu schätzen wissen. Ja. Aber ich weiß auch die Reaktion, oh Conny, wir haben ein bisschen Angst, weil wir haben so andere Erfahrungen gemacht mit anderen Dienstleistern. Ja, das wären die. Aber dann möchte ich die sein, die dieses Vertrauen zum Teil wiederherstellt.
Ja. Und auch wieder, wenn man das auf so eine andere Ebene zieht, da geben sich 2 Menschen ihr Wort.
Ja.
Natürlich unterschreiben sie was, aber die geben sich ihr Wort. Ja. Und eigentlich ist der ganze Kontext basiert auf Vertrauen und Liebe.
Absolut.
Und absolut. Ist einfach ein schlüssiges, du bist ein schlüssiger Teil des Ganzen.
Absolut. Ja. Ich verstehe, wenn große Agenturen, wenn Firmen mit vielen Angestellten, da ist es, spricht man, natürlich gibt es einen Vertrag. Aber ich bin eine Ein-Frau, ein Ein-Frau-Unternehmen, habe 3 freie Perlen in meinem Team und nein, es ist eine ganz klare Absprache. Und so erziehe ich meine Kinder und sage, wenn ihr euer Wort gebt, wenn man euch das Vertrauen gibt und euch zutraut, das zu leisten, was sie bei euch buchen, dann müsst ihr es nicht, eigentlich müsst ihr es dann nicht mehr aufschreiben. Mhm. Weil entweder du hast es geschafft oder nicht. Mhm. Und mir tun alle Kollegen leid, die natürlich sagen, Conny, ich wurde so verarscht. Und denke ich, danke, danke, danke ans Universum, dass ich immer die richtigen Paare angezogen habe. Mhm. Man spürt es auch. Mhm. Ja. Man erkennt sich. Es ist witzig. Mhm.
Hast recht. Man erkennt sich.
Ja.
Ja, ist schön. Das heißt, ein Riesenpfeiler in deinem Leben, auf deinem ganzen Weg ist Vertrauen.
Absolut.
Ja, was ist ein anderer Pfeiler, den du brauchst? In
Mut. Ach, ich wollte mit Vertrauen noch ein Letztes sagen. Ich zweifle nicht an, was ein Mensch mir sagt. Es gibt ja Leute, die sagen, glaubst du das doch nicht ernst? Doch, Erstmal möchte ich es glauben und möchte nicht zweifeln, weil Zweifeln stresst mich. Wenn ich hinterfragen würde, was der Mensch, den ich jetzt noch nicht kenne, der mir alles anvertraut hat, warum sollte es nicht stimmen? Wenn es nicht stimmt, hat er in dem Moment gelogen und muss mit sich selbst das irgendwie, muss damit klarkommen. Aber ich glaube erstmal jedem. Und wenn mich gestern jemand verarscht hat, werde ich nicht deshalb bei dem Nächsten, der mir begegnet, vorsichtig sein. Nein, jeder Mensch hat, das Konto ist ungefüllt, ist null. Es gibt keinen Minusstand. Wenn mich jemand verarscht, dann ist er weg. Dann ist er raus. Dann gibt es auch keine zweite Chance. Das müsste schon echt ein besonderer Fall sein, dass ich sage, ich verzeihe. Also wenn jemand darum bittet, würde ich ihm verzeihen. Aber eigentlich, ja. Der zweite Pfeiler, Mut. Ich glaube, den Mut und den Glauben daran, dass du, wie steht es hinter dir an der Wand? Komm mal, steh einmal mehr auf, als du hingefallen bist. Es gibt keine Option dazu, auch nicht zu dem, was ich erlebt habe und die Schicksale der letzten Jahre. Es gibt trotzdem keine Option, zusammenzubrechen. Ich würde es mir gestatten wollen, klar, und jeder würde sagen, Conny, ich würde es verstehen, wenn du mal kurz zusammenbrichst. Aber ich weiß, wenn ich zusammenbreche, würde ich zu lange liegen bleiben. Also möchte ich es gar nicht essen. Ich ziehe mich daran hoch, weil ich sage, alles, was passiert, hat einen Sinn. Das Leben ist nicht gegen dich. Mhm. Es gibt diesen Spruch, either you learn or you win. Entweder du gewinnst oder du lernst. Es gibt dieses Verlieren nicht. Mhm. Ja. So würde ich das sagen. Also Mut, weiterzugehen, den Mut zu haben, auch quer zu denken und sich den Mut zu haben, sich gegen viele Menschen zu stellen, die sagen, oh, um Gottes Willen, mach das nicht, denk doch über deinen Kopf und Verstand. Dann hast du, ich sage, mein Verstand ist der Letzte, den ich frage. Erstmal kommt es im Bauch. Da ist ein Impuls und der geht in den Bauch und es kribbelt und ich sage, oh, es kribbelt? Das ist geil, das ist wie Bauschaum, der sich ausbreitet, immer größer wird. Und dann muss ich es machen. Dann fange ich nachts an, das umzusetzen. Ich spüre genau, dieses Brennen, das zeigt mir etwas. Ich muss es machen. Und dann könnten 100 Leute mich nicht davon abhalten.
Ja.
Wenn ich irre, dann kann ich immer noch 100 Leuten sagen, okay, ihr habt ausnahmsweise mal recht. Aber hey, es sind eure Grenzen. Ja. Es sind nicht meine.
Ganz wichtig. Ja.
Na?
Ist das was du immer in dir hattest? Dass du intuitionsgesteuert warst? Dass der Verstand nicht so
sehr
das Ruder hatte?
Ich war viel zu wenig Kopf.
Ja.
Ich bin das heute noch nicht, wenn ich meine Buchhaltung an, denke ich, komm, ein bisschen Verstand, wir wissen das für ein Kack hier. Aber es ist nicht meins. Ich bin viel zu verspielt. Und trotzdem bin ich ganz klar. Also ich bin nicht blöde, nur weil ich verspielt bin. sehr intuitiv, auch was die Hochzeiten, was die Paare angeht, die hier sitzen, wo ich denke, geil, genau die will ich. Und dann spüre ich das und dann bekomme ich die. Ich erkenne meine Paare. Intuition. Ich habe ganz scharfe Seismographen. Ich habe sehr scharfe Antennen. Und gehe trotzdem manchmal über den Bauch, setze mich hinweg. Und dann ärgere ich mich danach auf. Ich dachte, hey, komm, der Bauch hat doch gesagt, nein, hat gegrummelt. Und es war kein Aufblitzen. Aber dann ziehe ich auch, dann sage ich, okay, ich war ein bisschen blöd, jetzt zahle ich die Quittung dafür.
Das ist auf alle Fälle auch, so wie du es eingangs gesagt hast, dann Hardcore-Elternbeziehungen, wenn da so ganz andere Parameter im Vordergrund stehen.
Ja, also ich glaube, ich fühlte mich immer wie ein kleines schwarzes Schaf der Familie.
Einfach ganz anders.
Das Zwillingsmädchen, das sagte, ach komm, Lehre, Abi, Studium, nein, das schaffe ich sowieso nicht. Da war ich ein bisschen negativ gepolt. Ich kam dann an, ich schreibe Bücher, meine Wohnkostüme, Und irgendwann zogen die Ersten den Hut und sagten, oh, Chapeau. Ich so, ja, habe ich doch gesagt. Aber ich fiel immer ein bisschen aus der Reihe.
Ja.
Immer. Aber wie sagt eine alte Freundin, Conny, du wusstest aber schon früh, was du machen willst, nämlich ob es Bücher schreiben oder Wohnkosmetik ist. Ich wusste es nicht, habe aber immer mehr verdient als du. Ja, wer ist jetzt reicher? Du im Sinne von haben und ich im Sinne vom Sein. Und was ist wichtiger? Also, das eine macht dich krank. Was nützt dir alles? Ne? Alles haben. Wenn du nicht lebst. Wonach du, oder weil du dich bremsen lässt von Menschen. Es bedarf Mut, sich stark zu machen für seine Sachen und nicht einzuknicken.
Ja, stark zu sein. Also sein, ja. Sich zu sein. Sich, du selbst zu sein. Ja, und ich finde, also tatsächlich so diese ersten Jahre, wenn du merkst, die Eltern tun sich schwer mit diesem ganz leichten Freien, die ja auch auf ihren Nöten basieren, diese Sicherheiten, die sie da anstreben. Aber
ja, wobei, ich hatte ja nun beides. Ne? Die Mutter, die ganz klar eher auf Sicherheit und hey, man macht doch Lehre, Abi und so weiter. Und dann mein Vater, so ein Verrückter, der immer sagte, hey, komm, sei frei im Geist, hab ein weites Denken. Okay. Yeah. Wir sind keine Reinhausmenschen. So war er. Und dann die andere Seite.
Ja, verstehe.
Und trotzdem, weil mein Vater hat dies gar nicht mehr so unbedingt miterlebt. Mhm. Ja. Aber viele andere, dafür bin ich aber auch die, die jetzt natürlich hier hängt und sagt, oh scheiße, mein Verstand hätte wahrscheinlich gesagt, ich mach lieber mal eine Arbeitslosen-Dingsversicherung. Ja. Ich hänge jetzt hier und denke, scheiße.
Ja. Ja.
Da war der Kopf irgendwie zu leise. Jetzt hänge ich und bin natürlich die irgendwie hinten anläuft. Mhm. Und sich wieder neu mutig finden muss.
Ja. Jetzt ist letzte Woche, 10 Tage. Letzte Woche ist dein letztes Buch rausgekommen, dein aktuelles.
Ja.
Weil es ist, glaube ich, immer wenn das Buch veröffentlicht wird, dann sitzen viele Autoren schon am übernächsten.
Aber
die Wildblume ist erschienen.
Die Wildblume, wie sagt eine Freundin, mein kleines
Buch.
Porno. Das ist mega. Sechstes Buch, Sex. Oh, jetzt haben wir eine Brücke gebaut, ne? Weil eine Freundin gestern lachte, Schätzchen, ist Mama ganz schön pornorös. Ich so, oh, auf die Spissi. Wir haben gelacht.
Ja.
Im zweiten Teil ist es dann ein bisschen ruhiger. Ja, hey, das ist gut. Sechstes Buch.
Das ist ein Venusbuch.
Und weißt du, ich habe vorhin gelacht. Ich habe angefangen, wollte ich dir noch zeigen. Ich habe angefangen mit einem Ghostwriting-Buch, bevor ich mit meinem Namen veröffentlicht habe, für Beate Use. Nee, für den Orion Verlag habe ich einen Roman geschrieben.
Okay.
Einen kleinen Sexroman. Aber nicht unter meinem Namen, deshalb wird man es nicht finden. Aber das ist lustig. Und dann sticke ich ein.
Worum geht es in der Wildblume?
Die Wildblume, es ist so komplex, dass ich es gar nicht richtig beschreiben kann. Es ist eigentlich, es ist die Erzählung einer Protagonistin Jennifer Janice Niemand, die sich, glaube ich, endlich fühlen möchte wie ein Jemand, wie jemands Jemand. Es sind zwei Teile. Im ersten ist sie Mitte 30 und lernt jemand kennen. Das ist komplett Flash, Porno, Leidenschaft und so weiter, aber es ist ein Mann ohne Vergangenheit. Und sie entscheidet sich, irgendwann zu gehen, weil sie möchte doch lieber ein Leben an der Seite eines Mannes, den sie natürlich ergründen kann, mit dem sie vielleicht Kinder haben kann und so weiter. Am Ende geht es um ein Kunstwerk, das beide lieben, nämlich Part 1 und Part 2 miteinander verbindet. Und dieses Kunstwerk heißt Wildblume. Ich merke, wie ich jetzt rumstotter, weil es mir so wahnsinnig schwerfällt. Ich muss nächste Woche einem Filmproduzenten das auch so erklären. Ich muss noch ein bisschen üben. Ich merke, dass in dem Buch doch mehr von meinem eigenen Leben drinsteht, als dass es nur meine Gedanken sind, die Lust hatten, auf Fantasiefahrt zu gehen. Bin gespannt, ob sie es zerreißen werden oder ob sie sich darauf einlassen. Man muss sich leider so darauf einlassen, dass man es in einem wegliest, eigentlich.
Mhm.
Ich wünsche mir, dass es jemand schafft. Aber selbst wenn es jemand zerreißen würde, dann ist das auch okay. Für mich war das ganz, ganz besonders wertvoll, diese Arbeit.
Auch, und ich immer wieder finde.
Und das nächste ist ja jetzt auch schon halb fertig. Das wird ein sehr trauriges Buch, aber na okay, du ist das.
Das erste Buch?
Das nächste?
Nein, das erste Buch.
Das erste Buch war auch
ein ganz trauriges.
Und gleichzeitig, obwohl es so traurig war, weil es ja um den Tod
eines Jungen.
Ist traurig, weil das junge Mädchen stirbt, Franis Reise. Aber gleichzeitig war es ein wunderschönes, helles Buch. Mhm. Und ich wünsche mir immer, dass es eines Tages auf der Bühne, dass es ein Bühnenstück wird.
Mhm.
Weil man es ganz fantastisch darstellen kann.
Mhm.
Da fehlt mir aber noch jemand. Vielleicht muss ich wirklich mal in ein Theater schicken.
Mhm.
Aber Wildblume muss verfilmt werden. So, das muss ich jetzt mal gesagt haben.
Das ist gut, wenn das mal raus in die Welt geht.
Das wäre schön.
Ja. Mhm. Hast du auch schon die Darstellerin?
Meine Freundin Gudi, hallo Gudi, Schatz, würde jetzt sagen, ich habe dir das alles schon gezeigt. Ich kannte die gar nicht. Sie hat schon alles genau rausgesucht, wer das ist.
Sie hat gecastet.
Sie hat schon quasi gecastet, genau. Und möchte auch schon in der ersten Reihe bitte sitzen zwischen ihrem Mann und dem Hauptdarsteller.
Aha.
Es gibt aber zwei Hauptdarsteller.
Wen hat sie denn ausgewählt?
Ja,
auch das können wir gleich rausschicken, dass die sich schon vorbereitet.
Das ist so witzig. Ich habe den gar nicht. Ich kann ihn mir nicht merken, weil ich diesen Schauspieler nicht kenne. Also, ich könnte mir genauso gut aber Brad Pitt vorspielen.
Natürlich.
Also, natürlich. Und also, es wäre im Grunde ist es auch Stoff, der nach Hollywood gehen könnte. Ne? Muss ich mal so sagen. Man muss auch ein bisschen größenwahnsinnig sein, wenn man... Auch,
nein. ne? Das finde ich toll. Viel schwieriger in unserem Leben, dass wir lernen, wieder größer zu denken.
Absolut.
Also, klein können wir alle, das können wir
gut. Absolut. Groß denken, ja, keine Angst, genau. Das hat auch was mit Mut zu tun. Ja. Sich keine Grenzen zu stecken. Hey, ich habe auch immer sehr mutig geträumt und hat sich das nicht erfüllt. Mein Leben vom Bullabü an der Seite von drei Kindern mit einem Helden und dem Pferd, auf das, dass er mich setzt, das weiße Pferd. Aber... Ich lebe ja noch, also träume ich noch ein bisschen weiter.
Ja.
Wieso ist das?
Und der Held und das Pferd und Bullabü, vielleicht das dritte Kind nicht mehr.
Nein, das vielleicht nicht. Vielleicht ein Pflegekind, vielleicht irgendwann ein Pflegeenkelkind, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht ganz viele Enkelkinder, oh Gott. Ich wünsche es mir sehr. Also, genau, die letzten Jahre waren schwer genug. Nach dem Tod des Papis der Kleinen träume ich trotzdem noch weiter. Ein Traum ist geplatzt und ist gestorben, aber es gibt ja noch viele andere.
Ja.
So, und ich wünsche mir, manchmal weiß ich nicht, hat das Schicksal es längst vorherbestimmt? Kann ich noch etwas ändern? Bringt es, wenn meine Gedanken wirklich mein Leben ändern? Oder ist das, ich weiß nicht, ich bin immer noch auf der Suche nach all diesen Antworten. Ich lese so viel dazu. Ja.
Und dann hast du eine Antwort, gell? Und dann trifft sie vielleicht in einem anderen Lebensbereich aber überhaupt nicht zu.
Genau. Also, genau, das macht aber nichts. Und ich habe mich, werde mir mal gefragt, warum ich nicht zusammenbreche, wenn die und die schweren Dinge passieren, weil ich mich aufteile in verschiedene Bereiche. Das heißt, wenn es jetzt der Mutter gerade nicht gut geht, ist einfach gerade eine blöde Mutter für die Kinder und alle finden sie doof und man findet sich selbst gerade doof, dann gucke ich mir die anderen Bereiche an. Wie bin ich als Freundin? Und dann lächle ich. Wie bin ich als Kollegin? Dann lächle ich. Und schon ist es nicht mehr so schlimm.
Herzlichst, deine Petra.
Schattet dann alle Bereiche. Ich finde, man sollte das lösen. Wenn ich bei Wohnkosmetik einsetzen war und die sagten, es geht mir schlecht, dann sage ich, in welchem Bereich? Hä? Ich so, erzähl's mir. Als Schwester, als Frau, Ehefrau, wo ist der Bereich? Ach so, nee, wumm. Und dann haben sie gelächelt, weil sie sagten, nee, meine als Schwester hier, läuft alles super und hier und da, also als Nachbarin. Und das fand ich toll. Ja. Und ich sage, siehst du, auf einmal wirkt es viel kleiner. Es ist nur die Ehefrau des. Dann gucken wir dahin. Ich mache erstmal das Schlafzimmer. Ne? Freut sich der Mann auch. Das fand ich wichtig. Und das habe ich irgendwann für mich gesagt. Du bist nicht, wenn es dir jetzt schlecht geht, betrifft nicht jeden Bereich.
Ja. Was hast du als Mutter gebraucht, als der Papa von deiner Tochter gestorben ist? Was musstest du da einbringen? Oder?
Das Schlimmste war zu wissen, dass du ihn nicht nur nicht als Vater natürlich nicht ersetzen kannst, sondern all die Dinge, die, warum ich ihn so geliebt habe natürlich auch, die für immer wegfallen. Dieser Humor, diese Leichtigkeit, dieser unglaubliche Umgang mit Kindern per se, nicht nur mit seiner Tochter, mit seinen großen Kindern. Ich wusste, das kann ich niemals irgendwie ausgleichen. Das heißt, ich bin jetzt für alles zuständig. Ich bin plötzlich 100%. Vorher war ich vielleicht manchmal sogar nur 40%. Das war schwer. Und ich wünschte, ich würde manchmal ein paar Antworten bekommen. Und ich gucke hoch in die Wolken und denke, komm, Schätzchen, gib mir mal ein Zeichen, was hättest du jetzt? Ich frage mich oft, was würde er jetzt machen?
Ja.
Er würde wahrscheinlich einen Witz reißen und alle würden sich krumm und dringelig lachen. Und ich bin überhaupt nicht das, was er alles konnte. Das fällt mir sehr schwer, dass die Kinder auf all das verzichten müssen, was ihnen so besonders gemacht hat. Insofern wünsche ich mir irgendwann wieder trotzdem ein Familienleben. Ach Gott, die Große braucht es vielleicht nicht mehr so natürlich, aber die Kleine, das wäre schon schön.
Ja. Ich habe auf einen Aspekt in deinem Leben total gespannt geguckt. Und zwar bist du, das war 2015, oder?
Oh.
Bist du als Mami.
Ja.
Deine kleine Tochter war 5. Oder?
Ja. Ja, genau.
bist du alleine losgezogen von Hamburg nach Italien.
Ja.
Du bist 2 Wochen ganz alleine verreist.
Unglaublich.
Was ist davor passiert oder wie ist es dazu gekommen, dass du losgezogen bist?
Ich hatte einen wahnsinnig schweren, das war eines der schwersten Jahre überhaupt und eines der intensivsten. Ich hatte dann mit dem Papier gesprochen, ich sage, weißt du was, dieses Jahr nimmt mir irgendwie alles. Mhm. Ich hatte meine Texterjobs verloren, weil es hieß, Conny, wir können keine Freien mehr nehmen nach all den Jahren. Mein Vater war gestorben und also 1000 Dinge. Und ich habe gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich kann nur noch gewinnen. Was würde ich jetzt wirklich brauchen, dass es mir vielleicht gut tut? Und ich habe mit dem Papi gesprochen. Ich sage, dass es dir zutraust, weiß ich. Aber würdest du mich 2 Wochen gehen lassen? Ich weiß, die Maus ist 5, aber sie hat alles, was sie braucht mit dir. Und dann hat er hier gewohnt für 2 Wochen und ich bin mit dem Auto ganz allein. Ich wollte etwas machen, was ich noch nie gemacht habe, wovor ich richtig Angst hatte. Ja. Nämlich alleine zu verreisen, vor dem Gefühl, dass andere denken können, oh Gott, na, ganz allein, hat ihr keinen gefunden. Und natürlich überhaupt Dinge zu gucken, wenn du nur dich selbst hast als Begleitung, schaffst du das?
Wie gut hältst du dich aus?
Wie gut halte ich mich aus? Mhm. Und dann bin ich einfach los und kurz, ich hatte so ein paar Adressen, wo ich dachte, okay, da kann ich erstmal schlafen, dann mache ich da weiter, dann kann ich, also die 2 Wochen waren so ein bisschen getaktet, dass ich weiß, ich hatte irgendwie Unterkünfte über Netzwerke und eins ist mir komplett vorher weggebrochen. Ich dachte, oh, okay, ich habe gelächelt und gesagt, das soll jetzt so sein, es wird sich was finden, du wirst nicht auf der Straße schlafen. Und es fand sich etwas so Wundervolles. Und das ist das Gesetz. Eine Tür schließt sich. Und wenn du nicht vertraust, gut, dann dauert, bis sich die nächste öffnet. Aber wenn du vertraust und dich einfach darauf einlässt, dann wird etwas kommen, weil das Leben ist im Fluss. Es fließt immer etwas. Also bin ich dann los mit meinem neuen Auto. Hab voll aufgedreht, nur italienische Musik, ein bisschen Heidi-Hörspiel und bin dann los. Und wusste aber, ich werde jeden Abend eine Geschichte von dem Tag schreiben. Ja. Und das war so toll. Und dann haben mich so viele süße Leute verfolgt und wollten immer die nächste Geschichte, auf die waren sie schon gespannt. Ich habe immer also abends ein Internetcafé gesucht und habe diese Geschichte runtergeschrieben. Das war die unglaublichste Reise, die ich je gemacht habe. Ja. Und ich habe zum Papa gesagt, weißt du was, ich muss das nochmal machen. Spätestens alle 2 Jahre.
Ja.
Irgendwo, ne?
Wo hat es dich denn hingeführt? Also Gardasee?
Mhm. Ich habe am Gardasee gestartet, habe eine Nacht geschlafen, vorher noch in Österreich beim Hotel, in dem ich als Kind viel geschlafen hatte. Ein Freund meines Vaters hat ein Hotel. Habe da noch eine Wohnkosmetik-Schulung gegeben.
Ach, ja, lustig.
Völlig verrückt, weil jemand mich anfragt und sagt, wir sind zwar gerade da und da. Ich sage, was? Da komme ich auch hin. Und dann bin ich an Gardasee und dann habe ich von da meine Freundin angerufen in Florenz. Aha. Nach vielen Jahren. Schön. Ich sage, komm runter. Ich sage, ja, ich komme runter. Dann hatte ich ein Tinder-Date in Mailand. Oh, dann habe ich sogar bei denen geschlafen. Ich hatte ein tolles Gästezimmer. Es war so bei einem Designer. Also ich habe wirklich auch echt mutige Sachen gemacht. Habe einen Freund wieder getroffen, mit dem ich als Kind aufgewachsen war, weil unsere Väter befreundet waren. Ein italienischer, ein kleiner Mafiosi-Papa. Wir haben uns 30 Jahre nicht gesehen. Und es war ein Wiedersehen. Und dann war ich in Verona und ich habe einfach... Ja, ich saß eigentlich nur im Auto. Und dann habe ich irgendwann eine feste Bleibe gefunden in einer Schlosswohnung, die man mir gab, einfach so. Einfach so, mitten in einer kleinen Stadt, Rovereto.
Ja.
Also es war... Und habe da eine Frau kennengelernt, oben auf den Hügeln. Und ich habe nur tolle Geschichten erlebt. Und es war das Schönste, was mir je passieren konnte.
Mhm.
Und ich habe unglaubliche Fotos geschossen. Da habe ich meine Leidenschaft fürs Fotografieren entdeckt.
Mhm. Das haben wir auch gar nicht erwähnt. Gell?
Ja, ist das auch? Das liebe ich sehr.
Ja.
Und ich habe mich richtig in mich verliebt, weil ich dachte, ey Schätzchen, du bist gut. Du schaffst, das ist toll. Und ich habe mich auch mal verfahren. Und dann habe ich gelacht. Und ich habe immer gesagt, wenn du lachst, ist es überhaupt nicht mehr so schwer.
Mhm.
Sage ich meinen Kindern, wer lacht, kann nicht wütend sein.
Mhm.
Lach doch mal bitte über den Scheiß, der dir passiert. Und eigentlich ist es gar kein Scheiß. Es ist eines der wundervollen vielen kleinen Abenteuer.
Ja. Und wie gut hast du es mit dir ausgehalten?
So gut. Ja. Ich war richtig stolz auf mich. Ich habe den Finger in den Gardasee gehalten und dachte, Conny, du bist hier ganz alleine. Jetzt lässt du dich treiben, gehst durch die Gassen und habe schon in dem Moment, passiert mir schon in den nächsten 2 Stunden so fantastische, lustige Dinge. Und ich war einfach richtig glücklich. Und ich war so glücklich, weil ich wusste, dass meine Kinder versorgt sind vom tollsten Papi der Welt. Und ich war, ja, und so sehr ich meine Kinder vermisst habe, so sehr habe ich aber auch dieses Gefühl vermisst, mit dir allein, mir allein etwas zu machen und eine Angst zu besiegen.
Ja.
Das war fantastisch.
Ja. Großartig.
Ja.
Ich würde gerne noch mal auf das Buch, an dem du gerade schreibst, zurückkommen.
Ja.
Da sind wir ein bisschen abgeschweift.
Mhm.
Worum geht's da? Du hast es schon zur Hälfte.
Ja, ich habe es schon zur Hälfte, weil ich habe meine alten Dokumente durchgesehen und dachte, oh nein, hier ist ja noch ein Buch, was ich zur Hälfte. Und die Geschichte hinter ist ganz schön. Als meine große Tochter vor 22 Jahren geboren wurde, habe ich gedacht, oh Gott, wenn mir irgendwann mal etwas passiert und ich habe ihr nicht die Welt und das Leben erklärt, das hole ich jetzt nach und habe, ich saß ja damals, gab es einen großen Rechner, Disketten, Laufwerk und habe alles aufgeschrieben, wie so ein bisschen Khalil Gibran, über die Liebe, das Leben, über Freundschaften, über Werte. Diese Disketten habe ich irgendwann verloren und habe vor Jahren nochmal neu angefangen, das habe ich jetzt gefunden und es geht um eine junge Frau, die ihre Mutter verliert bei einem ganz schlimmen Unfall in Paris. Und Louis, die 18 ist, geht in die Wohnung der Mutter, um die Wohnung aufzulösen und findet in der Schublade komplett durcheinander hunderte von Zetteln. Sie hatte keine Ahnung davon, dass ihre Mutter seit ihrer Geburt in einem Buch eigentlich ein Buch schreiben wollte, in dem sie ihr das Leben erklärt. Also bin im Grunde ich diese Mutter. Da dachte ich, oh nee, ich kann sie nicht, dann starbe ich ja in Paris an einer Bushaltestelle. Nein, um Gottes Willen. Aber es gibt diese Parallelen wieder. Und in dieser Geschichte, Louis sortiert alle Zettel und führt so ein bisschen Dialog mit der Mutter im Himmel über all diese Themen. Ganz süß. Also Sicht der Tochter, Sicht der Mutter. Und am Ende bindet sie die, macht wirklich ein Buch daraus. Und erfährt auch, warum sie ihren Vater seit dem dritten Lebensjahr nicht mehr gesehen hat. Mhm. Es gibt eigentlich ein Happy End in dieser Geschichte. Mhm. Aber vordergründig soll es sein, so würde ich meinen Kindern das Leben erklären. Und jetzt passiert es noch mal mehr, dass ich mich dabei tappe. Oh Gott, was ist, wenn dir was passiert? Dann haben die gar keinen mehr. Mhm. Aber sie haben dann wenigstens dieses Buch. Mhm. So hat ihre Mama die Welt gesehen und hätte ihnen das Leben erklärt. Mhm. Ich lebe es ihnen ja irgendwie vor, aber sie denken auch wahrscheinlich, Mama, ich bin ziemlich verrückt und durchgeknallt und irgendwie nicht so eine typische Mutter. Und das tut mir manchmal auch ganz doll leid. Aber auch ich wurde natürlich geprägt, ne?
Ich weiß gar nicht, ob das noch die Prägung ist, Conny. Ich glaube, du bist auch einfach dafür da, dass du was in die Welt gibst. Gell? Ich glaube, wir sind alle an dem Punkt, dass wir uns langsam von Schablonen verabschieden dürfen. Es gibt nicht die Mutter, sondern deine Töchter können die Bedürfnisse aussprechen. Du kannst sagen, passt für mich, kann ich nicht. Aber es ist nicht mehr, es gibt nicht mehr die Mutter.
Vielleicht. Und vielleicht werde ich sie eines Tages angucken, wenn ich alt bin und meine Enkelkinder auf den Schoß haben und denke, hey komm, ich habe nicht alles so falsch gemacht.
Sowieso nicht.
Es gibt Dinge, die ich natürlich bedauere, die mir leid tun.
Aber das,
Und ich hätte auch gern ein bisschen Bullaby für die beiden gehabt. Das lag nicht in meinem Plan. Ich hatte es mir zwischendurch wirklich sehr gewünscht. Ja. Aber dann mache ich ein bisschen später Bullaby. Dann bin ich eben Großmutter Bullaby.
Ja, und es ist auch nicht unbedingt außen. Bullaby ist nicht immer im Außen.
Du hast recht.
Also.
Und doch hätte ich manchmal ganz gern meinen Garten gesehen. Am besten mitten in der Stadt natürlich. Ja. Zu wählen zwischen ich kann Gesellschaft haben und auch nicht. Das heißt, ich trete aus meiner kleinen Villa raus, in den Garten, von der Küche aus natürlich. Und da wachsen all meine kleinen Kräuter. Und die Kinder liegen dazwischen, sind glücklich, kennen kein Handy, kein iPad und sagen, Mami, das Leben ist schön.
Ich hab dich so unendlich lieb, du bist die tollste Mama.
Ja.
Du machst das so großartig.
Und ich würde sagen, ihr lügt, aber das ist nicht schlimm,
aber
ich verzeihe.
Aber es tut gut.
Ja, irgendwie ja. Mal gucken, was ich euren Kindern später, was die Oma für Geschichten zu erzählen hat. Und das habe ich, weil ich glaube, Menschen ohne Geschichten sind echt langweilig.
Ja, total. Und weißt du, ich glaube, du bist vielleicht genau die Frau in der Reihe, die so einen Hebel für deine Töchter aufgemacht hat. Gell? Ja, es ist gut.
Vielleicht nicht. Ich habe so oft andere Mütter beneidet um ihre Konsequenz, um ihre Gelassenheit, bei mir war das Leben immer sehr, sehr schnell. Und ich werde erst mit der Zeit ruhiger, aber jetzt sind sie aus dem Gröbsten raus. Und mir tat es manchmal leid, dieses Tempo, was ich an den Tag gelegt habe. Mhm. Und dass ich die Welt von heute auf morgen ändern kann. Und plötzlich ist alles weg und Mami muss am Tage kämpfen, es klingt so negativ, aber schon auch gucken, Plan B, Plan B, Plan B. Mhm. Und immer wieder ein Ass aus dem Ärmel schütteln und immer wieder Leine. Das ist schon, das hat mich auch verändert. Und das hat was mit den Kindern gemacht.
Ja. Sprichst du darüber? Ist das was, dass du versuchst zu kämpfen, was ja nicht so das Wort ist? Das
ich sage es, doch,
Du sagst, was dran ist und welche Herausforderungen an. Ihr geht offen damit um.
Ja, und ich... Ich gucke mal, passt es jetzt gerade, dass ich ein bisschen erkläre, dass es manchmal so ist, aber dass man niemals aufgeben sollte, niemals. Ja. Und dass ich vielleicht irgendwo ein bisschen falsch gedacht habe. Ja. Deshalb achtet auf eure Gedanken, das zieht ihr an. Ich bin sicher, das ist ein Gesetz, das ist
das nicht ist zu vermeiden,
wahr.
Gell? Das ist einfach.
Guck, wie was du denkst und guck, dass du das fühlst, was du denken möchtest. Ja. Und schau immer, das sage ich denen, wenn es denen schlecht geht, sage ich, wie möchtest du dich eigentlich fühlen, um da schnell rauszukommen? Mama, ne, kannst du einen Augenblick drinbleiben, gucken, oh, okay, so geht's mir. Es ist alles erlaubt. Aber Mami, wie kommt man da raus? Indem ich sage, jetzt stell dir vor, wie du dich eigentlich fühlen willst. Und in dieses Gefühl gehst du. Und dann kommst du auch schneller raus. Klar, auch ich kenne, oh Gott, ich möchte mich gerne mal bemitleiden. Und dann freue ich mich, wenn Freundinnen sagen, oh, Schätzi, tu mir so leid, oh, du arme Wurst. Natürlich lachen sie dabei, weil sie wissen, die steht sowieso wieder auf. Oder die fällt gar nicht lang hin. Das ist natürlich auch ein Bild, was man von mir, man weiß, die bricht nicht zusammen. Die kannst du nicht knicken. Manchmal möchte ich aber vielleicht auch mal ganz gern zusammenbrechen. Aber das kann ich nicht, weil da niemand ist, der abends neben mir liegt und sagt, Schütze, guck mal an meine große, starke Brust. Mhm. Hör mal, die schlicht nur für dich, das kriegen wir hin. Das ist schon schön. Mhm. Das wäre schon, es ist jetzt, also, ja. Da ist noch so eine Sehnsucht, die ist noch nicht ganz gestillt. Ich habe wirklich alle meine Träume erfüllt. Jetzt muss ich gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Corona hat viel gespalten, hat die Gesellschaft gespalten, hat auch mich von meiner Berufung entfernt, weil ich kann nicht das Leben jetzt, was meine Paare auch gern leben würden. Das tut mir schon weh. Also ich habe viele Tränchen trocknen müssen. Auch ein paar innere, die bei mir flossen. Aber hey, so ist das. Und für die ändert sich ein Tag, für mich vielleicht eine Existenz, wie bei meinen Kollegen, die mal sagen, wie geht das weiter? Und ich sage, ich weiß es nicht. Ich bin ein Optimist und ich weiß es trotzdem nicht und habe auch ein kleines bisschen Angst habe ich. Ja. Irgendwie Vertrauen und irgendwie auch Angst, weil wir gerade eine neue Welt erschaffen, habe ich das Gefühl.
Es gibt keine Blaupause bisher, gell? Wir haben keinen Plan. Es ist neu. Jeden Tag ist neu. Und es ist unsicher und es macht uns zart und verletzlich.
Und es spaltet die Gesellschaft so. Das tut mir am meisten weh. Da gibt es die auf die Straße gehen und sagen, Corona gibt es nicht, Corona. Die anderen sagen, ich habe Angst und ich habe Menschen daran verloren. Und es ist verdammt gefährlich. Ich weiß es nicht. Ja. Man kriegt von allen Seiten etwas. Man ist so voll und weiß gar nicht mehr, wo man selbst noch glauben und stehen soll.
Dann lass uns jetzt noch mal 20 Jahre nach vorne gehen. Wir sind beide 70?
Oh, 70? Ich bin bei 71. Ich möchte immer noch Trauung geben. Weil die Leute sagen, immer, nimm mal die alte, die Kult-Omi. Die ist echt Kult. Ja. Ihr braucht nicht die jüngsten Hühner. Klar will ich auch den Nachwuchs gern schulen. Ich habe Lust, die zu schulen. Ja. Ganz doll zu schulen. Wenn ich irgendwann wirklich keine Lust mehr habe oder noch ganz wenige Ausgewählte mache, weil jemand sagt, hör mal, ich will die Kult-Omi Conny Köpp haben, dann bin ich dabei. Mhm. Mit grauen, langen, silbernen Haaren, deinem Hippie-Kleid aus meinem goldenen Buch, das bis dahin so zerflattert ist. Aber egal, 20 Jahre. Ich glaube, ich bin sehr glücklich in einer Beziehung.
Ja.
Bin immer noch sehr dankbar und bin sehr angekommen. Einfach auch mal, wo ich sage, hier ist mein Platz. Und hier möchte ich einfach auch dann alt werden, unabhängig davon, dass ich viele reisen möchte. Mhm. Ich möchte die Kinder sicher haben. Ich möchte wissen, dass sie zufrieden sind. Sie sind nicht immer glücklich, aber dass sie eigentlich einen Grundtenor haben, zufrieden sein, dass sie ihr Leben gut auf die Reihe bekommen. Mhm. Ich freue mich auf Enkelkinder. Und ich freue mich, an der Seite meines Mannes zu sein, wo auch immer er gerade steckt. Das finde ich schön. Mhm. Wie so ein Team, das so verschworen durch alle Zeiten bis zum letzten Atemzug. Ja. So die letzte Geschichte.
Mhm. Ich glaube, du sitzt im Kino, guckst deinen Hollywood-Film.
Und da läuft mein letzte Geschichte mit jemand, Definitiv. Und sollte es nicht so kommen, dann weiß ich, dass wir alle Tussis zusammenpacken und wir werden eine geile Villa mieten und es kommen die hippen jungen Flieger, die uns den Rücken abschrubben. Ich wünsche mir.
Ist auch ein Plan B.
Ist auch ein Plan B. Ja.
Aber der glaube ich.
Aber ich glaube, ich möchte Händchen halten.
Ja.
Mit meinem Mann.
Ja.
Das fände ich schön. Ja. Und ich möchte heiraten mit Blümchen im Haar. Das habe ich allen Freundinnen versprochen. Ihr müsst alle Blümchen im Haar. Ihr müsst alle barfuß. Und ich möchte zur Trauung möchte ich hören. Ich glaube, Bambino, wie heißt das noch? Von Puccini. War das Verdi oder Puccino? Oh, mio bambino caro. Ich bin mit Opern aufgewachsen. Das ist meine Arie, wenn ich einziehe. Ich will Dramatik. Ich will eine Show. Also, die ich auch so fühle, natürlich.
Wunderschön. Wunderschön.
Ja, so ist das.
Conny, das war mir ein Fest.
Das war mir wirklich ein Fest.
Das ist so sprudelnd, so sprühend, wenn du sprichst. Und ich finde, du bist eine sehr mutige Frau, oder? Dass du da wirklich du deinen Weg gehst. Wunderschön.
Ich glaube, es ist meiner, weil sich bisher nichts in mir auftut. Also ich stehe jeden Morgen gern auf und tue genau das, was ich liebe. Ja. Ich glaube, ich würde krank werden, wenn ich das nicht täte.
Ja.
Ich habe Jobangebote abgelehnt, weil ich fühlte, dass ich sie nicht gut machen würde, weil sie nicht meins sind.
Ja, ist wunderschön.
Auf dass es immer so ist. Auf dass ich noch mit 80 Bücher schreibe, meiner alten Schreibmaschine im Garten. Mhm. Auf die Enkelkinder gucke und ihnen eine Geschichte schreibe. Mhm.
Und über Siege.
Und über sie.
Und
mich für sie.
Für sie, ja.
Ja.
Wunderschön.
Für die nächsten Generationen.
Ja, wunderschön. Ich danke dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Buch. Für das jetzt erschienene Buch, für das nächste Buch. Ich wünsche dir großartige Modelle für neue Trauungen, die stattfinden dürfen. Auch da finde ich...
Die werden sie nicht verschieben. Ich glaube, alle Paare, die auf nächstes Jahr verschoben haben, sollten sie die Hochzeit nicht feiern wollen, dürfen können, dann werden sie definitiv die Trauung.
Ja.
Das wird sehr in den Fokus rücken.
Ja.
Weil das sehr wichtig ist und sehr bedeutend.
Bevor wir jetzt aufhören, Conny, sag mir doch bitte, wie sieht deine Trauung mit dem Traummann aus? Du, die du Woche für Woche in den letzten Jahren Paare getraut hast, schilder's mir.
Also, das ist eine schöne Frage, weil ich sie genau vor Augen habe, die Antwort. Die liebsten Freunde, Familie ist klar. Und zwar wird es eine Mitternachtstrauung sein. Es wird stockdunkel sein, es wird an einem See sein. Und es werden 100 Fackeln, an jeder Seite 50 Fackeln. Meine Kinder werden mich begleiten zu meinem Mann. Und es wird ein sehr langer Weg sein. Aber das Besondere ist auch, bevor wir dann nachts natürlich mit Bötchen, beleuchteten Bötchen über den See fahren und am nächsten Morgen natürlich frühstücken an langen Tafeln, werden wir, dies ist meine Musik, warte, zu dieser Musik werde ich einlaufen. O mio bambino caro. Ich kann jetzt schon heulen.
Ja, und ich habe keinen Sound. Schreiten heißt das. Schreiten.
Genau. Mit Blümchen im Haar und barfuß. Und es ist dunkel.
Und ist das Kleid weiß?
Es ist eine mega Schleppe und ganz hauteng.
Wunderschön. Jetzt aber danke schön.
Ja.
Danke, dass wir den Teil auch noch geteilt bekommen. Ja. Und ich wünsche mir persönlich, dass du mit deiner Geschichte noch viel stärker rausgehst. So eine Inspiration für Frauen, das ist so ein wertvolles Geschenk.
Ich danke dir. Jetzt trinken wir erst noch mal ein Käffchen und essen Donauwellen.
Ich danke dir auch für deine Aufmerksamkeit. Ich gehe jetzt Donauwelle essen und freue mich drauf, wenn du vielleicht eine der nächsten Folgen wieder mit mir teilst und mir deine Zeit schenkst. Hab eine gute Woche. Tschüss, die Petra.